Moi drodzy.
Gott will keine Opfer, obwohl er deren Darbringung befohlen hat. Er hat genug vom Blut der Stiere, Lämmer und Böcke. Er hat genug davon, dass die Menschen in die Heiligtümer kommen. Warum kommt ihr? Nur damit ihr meine Vorhöfe zertrampelt? Er will keine Neumondfeste, keine Sabbate und keine Festversammlungen mehr. Er erträgt keine Frevel und Feste mehr. Durch den Propheten Jesaja spricht er die dramatischen Worte: Eure Neumondfeste und Feiertage sind mir in der Seele verhasst. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände sind voller Blut. Nach 2500 Jahren haben wir heute wirklich ein hohes Niveau erreicht. Auf allen theologischen Symposien und Seminaren bekommt man zu hören, dass es so eine Gottesliebe, so eine Liturgie, solche Lämmer und solche Esel noch nicht unter dem Kreuz gegeben habe. Vor euren Augen erfüllt sich die Prophezeiung von heute. Vor 11 Jahren habe ich euch verkündet, dass ihr hier in Polen Zeugen einer großen Schlacht um das Priestertum und die heilige Messe sein werdet, also um das Opfer. Gott erbricht sich heute von diesen Opfern. Die Juden haben den Gott Israels zur Raserei gebracht, weshalb er ihre Heiligtümer bald darauf niederreißen wird. Wir haben Gott zur Raserei gebracht, und er wird Kirche um Kirche niederreißen. Wir sind es selbst, die die Gotteshäuser schließen. Wir schaffen die heiligen Messen ab. Jene kleine Gruppe, die sich noch von der Kirche ernährt und den Geldfluss aufrechterhalten will, hat sich einfallen lassen, dass die heilige Messe von einer Frau zelebriert werden kann. Gott will das nicht. Was haben wir Gott bloß angetan? Gestattet mir, dass ich euch bis zur Erschöpfung daran erinnern werde, was wir getan haben. Wenn wir zum Haus unseres Herrn kamen, zertrampelten wir nur die Vorhöfe. Ohne zu wissen, worum es geht, seid ihr armen Schäflein Zeugen eines unwahrscheinlichen Betrugs der geliebten Priester in der Feier der heiligen Messe geworden. Hört, was uns Gott heute sagt. Er sagt das Gleiche, was Jesaja dem Volk Israel gesagt hat. Wenn wir uns nicht bekehren, werden all unsere Gotteshäuser vernichtet werden. Seid ihr euch bewusst, dass es in vielen Orten, sei es im Krakauer Umland oder in Schlesien, in denen ihr zur Kirche gegangen seid, keine Gotteshäuser mehr geben wird? Denn was habt ihr getan? Wir haben Gott zu so einem Hass auf unsere Opfer getrieben, dass er sagt: Denn wenn ich mich erheben und genug sagen werde, wer wird von uns bleiben? Was soll ich dann mit eurer Enttäuschung anfangen? Wir schaffen Krippen über Krippen, halten Prozessionen zu Fronleichnam ab. Dabei wissen die meisten nicht einmal, was das ist. Wir halten Prozessionen zu den Namenstagen des heiligen Adalbert und des heiligen Stanislaus ab, mit aller Folklore, damit die anderen sehen, was hier los ist. Aber dort herrscht gähnende Leere. Denn über uns stöhnt und stirbt voll Schmerz Gott. Was habt ihr mir angetan? Tränen und Angst werden das nicht ändern. Noch einmal wurde ich von so vielen geliebten Seelen gemordet. Hier sind die Priester und das Opfer der heiligen Messe gemeint. Ich sage euch nicht mehr, dass ihr keine Liebe empfindet. Ihr kennt kein Erbarmen. Wie lange noch wollt ihr mich quälen? Reicht euch mein Leiden nicht? Bin ich nicht genug gemartert worden? Sind mein Leiden und meine Schmach nicht auf der ganzen Welt bekannt? Meint ihr etwa, ich sei zu wenig erniedrigt worden? Wenn ihr Erbarmen hättet, würdet ihr mich verlassen. Würdet von meinem blutüberströmten Körper ablassen, aber selbst das tut ihr nicht. Papst Benedikt XVI. Hat versucht, uns an die Hand zu nehmen und auf der geistigen Ebene anzuspornen. Er hat uns in die Tiefen der Beziehung zu Gott geleitet. Er war so eine Bedrohung für die Welt, dass er weg musste. Der gegenwärtige Papst beginnt von der anderen Seite. Er nimmt einen Stock in die Hand und sagt, dass er alle aufscheuchen wird. Gestern sagte er in einem Interview: Ich werde alle Priester aufscheuchen, die wie Hunde leben. Vorerst konzentriert er sich auf das Pädophilie-Problem. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche sagt ein Papst öffentlich, dass er einen Stock in die Hand nehmen will. Heiliger Vater, wenn es um die Ebenen der heiligen Messe in der Dimension des Geistes und des Glaubens geht, müsstest du einen meterhohen Baum in die Hand nehmen, den du allein nicht heben könntest. Du müsstest Gott darum bitten, dass er so einen gewaltigen, meterhohen Stock nimmt und damit zuschlägt. Es fragt sich nur, ob dieser Stock nicht bereits zu spät in die Hand genommen wird. In eurer ungeheuren Unwürdigkeit quält ihr mich weiter und ruft meinen Namen über meinem misshandelten Körper. Über meiner blutüberströmten Gestalt verspottet ihr mich, indem ihr ruft: Herr, komm! Herr, gib! Kennt ihr denn kein Erbarmen? Warum belügt ihr diese armen Menschen? Und warum tut ihr mir so ein Unrecht an? Heute öffnen wir die Augen. Von der Eucharistie versteht ihr nur wenig, weil es niemanden gibt, der euch unterrichten könnte. Aber die Silhouette eines Priesters wird gezeigt. Wie? So sieht der Pfarrer aus? Aber er ist nicht erst heute so geworden. Diese Krankheit ist mindestens 100 Jahre alt. Ich erinnere mich daran, wie mein Professor in Krakau mir zeigte, dass er einen Sohn hat. Der Erzbischof gab ihm, um das Gesicht zu wahren, eine reiche Pfarrei, damit er die Alimente zahlen könne. Ich befinde mich im Seminar. Also, Natanek, um eine gute Pfarrei, ein gutes Auskommen zu erlangen, musst auch du sündigen. Zu meiner Zeit galt der Grundsatz: Wenn du Mist gebaut hast, bekommst du einen Tritt nach oben. Alle wurden befördert. Und heute heißt es: Die homosexuellen Lobby in der Kirche, die perversen Lobby. Das ist alles zu meiner Zeit entstanden. Einem wirklich heiligen Priester gaben sie eine abgelegene Pfarrei mit vielleicht 400 Seelen. Er wird schon klarkommen und sich nicht beschweren. Ihr kennt diese ganzen Mechanismen nicht. Deshalb verteidige ich all diese Priester. Die Bischöfe sollten dafür den Kopf hinhalten, nicht die Priester. Denn wir sind in so einer Atmosphäre, in so einer Verlogenheit aufgewachsen. Wir waren uns des Kampfes und des Wertes der Reinheit nicht bewusst. Welchen Wert sollte sie denn gehabt haben, wenn alle nur weiter befördert wurden? Das Thema Verrat und Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit wurde folglich auch schnell abgehandelt, denn sie saßen hier wie dort. Aber das, was sich jetzt über uns ergießt, ist bloß der Beginn des Vulkanausbruchs. Daran, dass der Papst einen Erzbischof und apostolischen Nuntius mit sofortiger Wirkung in den Laienstand versetzt, seht ihr, wie sehr die Kirche bebt. Ihr müsst euch des Dramas der Kirche bewusst werden, dessen, was wir getan haben. Deshalb hat im Seminar auch kein Lehrer über die Visionen Wanda Malczewskas gesprochen. Wenn du als Priester eine schwere Sünde begangen hast, und am schlimmsten ist die Sünde der Unreinheit, dann wird die ganze von dir abgehaltene heilige Messe über Jesus gegeißelt. Man hat uns von verschiedenen Deviationen der Theologen erzählt, aber niemand hat uns gesagt, worum es wirklich geht. Ihr seid euch nicht bewusst, wie verloren der Priester heute dasteht. Ihm wurde keine Medizin gegeben, ihm wurde der Weg nicht gezeigt, und niemand hat ihm gesagt, in wessen Namen er geht. Was die Priester heute in Einsamkeit in ihren Pfarrgemeinden durchmachen müssen. Langsam beginnen sie die Mystiker zu lesen, beginnen zu begreifen und reiben sich die Augen. Nur wir Priester wissen, wie dramatisch der Zustand der Kirche in ihrem Innern ist. Daher gilt das, was der Prophet Jesaja gesagt hat: Ich will eure Opfer nicht. Daher wird auch eine Messe nach der anderen abgeschafft. Kirchen werden verkauft und Altäre niedergerissen. Die Prophezeiung Jesajas erfüllt sich heute in Zeiten der äußersten Apostasie der Kirche. Jesus, der Herr, reicht uns Priestern, die wir im Drama der Kirche unterzugehen drohen, deshalb auch seine Hand, und zwar durch euch. Denn ohne die Hilfe von euch Laien wird es keine Kirche mehr geben. Der Priester kann nicht mehr alleine aufstehen. Die Kraft, die ihn niederdrückt, ist zu stark. Allein dein Opfer kann es schaffen, Gott zu so unglaublichen Schritten zu bewegen, dass er dieses erdrückende Lügengebäude der Kirche niederreißt. Und er wird dadurch viele Priester erretten, die zur Heiligkeit berufen waren. Denn die meisten von uns wollten, als sie ins Priesterseminar gingen, heilig sein. Wir wollten Gott dienen. Aber heute müssen wir uns dem System unterwerfen, der Verlogenheit, der Profanation, dem Götzendienst, ohne eine Wahl zu haben. Jemand gibt einen Befehl und du musst gehorchen. Deshalb brauchen wir einen neuen Napoleon, einen neuen Dante, einen neuen Robespierre, damit sie der Kirche ihr ganzes Vermögen nehmen. Das ist die einzige Rettungsmöglichkeit. Dadurch werden wir gereinigt werden. Ohne diesen Verlust, wie während der Französischen Revolution oder der polnischen Teilungen, werden wir nicht gereinigt werden. Früher lag das Gewicht der Kirche auf dem Adel und auf den großen Stiftungen. Als dies alles abgeschafft und die adlige Geistlichkeit, die seit Jahrhunderten im System gesessen hatte, herausgerissen wurde, zog langsam der einfache Mensch ein. Und später dann der Priester aus dem Bürgertum, aus der Stadt, vom Dorf. Es kamen diejenigen, die nichts besaßen und bloß Gott dienen wollten. Darauf basierte die Revolte des 19. Jahrhunderts. Die Revolte des 21. Jahrhunderts muss dieselbe Basis haben. Später müssen die Verrückten kommen, die nur ein paar Sandalen und eine Soutane besitzen. Und sie werden Wunder vollbringen und mit Gott sprechen und mit Gott leben. In eurer ungeheuren Unwürdigkeit quält ihr mich weiter. Hier spricht Gott über die Feier der Heiligen Messe. und ruft meinen Namen über meinen misshandelten Körper. Über meiner blutüberströmten Gestalt verspottet ihr mich, indem ihr ruft, Herr, komm, Herr, gib. Kennt ihr denn kein Erbarmen? Warum belügt ihr diese armen Menschen? Warum tut ihr mir so ein Unrecht an? Könnten die Menschen, die ihr täuscht, doch eure blutigen Hände und Arme sehen, das Unrecht? Das Werkzeug, mit dem ihr mir Leid zufügt. Eure Grausamkeit hört selbst dann nicht auf, wenn ich schon tot am Boden liege. Immerfort stecht ihr zu. Immerfort dürstet euch nach meinem Blut. So sehen die heutigen Altäre und Opfer aus. Doch das Drama wird immer größer. Gott fleht. Tretet von meinen Altären zurück, denn euer Opfer ist meine Schlachtbank. Ihr bringt euch selbst Opfer dar und mordet euren Gott zu eurem Ruhm. Ihr selbst foltert mich für eure Vorstellungen. Und anstatt ein Wiedergutmachungsopfer zu bekommen, muss mein Vater meine Marter, die ihr auf euren Altären zu eurer eigenen Verdammnis aufleben lasst, mit ansehen. Wer in Unwürdigkeit meinen Körper und mein Blut zu sich nimmt, der zieht die Verdammnis auf sich. Über diese Worte spricht heute niemand in seinen Predigten. Sie ermuntern euch alle, geht zur Kommunion, Geschiedene, Verbrecher, alle. Und jeder Priester kann an den Altar treten, egal, ob er in der Nacht mit einer Frau geschlafen oder getrunken hat. Gott sagt, geht, ich will das nicht. Tretet von den Altären zurück. Seit Jahren war er schon nicht mehr zur Beichte, trotzdem hält er täglich eine Messe ab. Ihr kennt die Dramatik und die Wunden der Kirche nicht. In welchem Zustand befindet sich die Kirche? Davon zeugt folgendes Ereignis. Papst Johannes Paul II. Stützte seine ganze neue Evangelisierung auf die Bewegung Regnum Christi. Viele junge Priester sind ihrem Führer gefolgt, so auch der gegenwärtige Papst Franziskus. Lest einmal etwas über den Angriff auf Papst Benedikt den 16. Schaut euch den Fall Degollado an, der Tausende von Priestern unterrichtet hat. Aber er selbst hat die Bauern gemolken und zwei Frauen gehabt. Erst nach seinem Tod forderte die eine vom Orden ihren Anteil am Erbe ein. Das ist der heutige Zustand der Kirche. An so einem Drama nehmen wir teil. Papst Benedikt der 16. hat versucht, uns in die Tiefe Gottes mitzunehmen. Er suchte Rettung in der Gnade, aber es ist ihm nicht gelungen. Der gegenwärtige Papst Franziskus will den Stock in die Hand nehmen. Wir werden sehen, ob er damit etwas erreichen wird. Jeder, der heute zum Heiligen Stuhl kommt, steht angesichts der Unmöglichkeit, die Kirche zu lenken, ratlos da. Ich wiederhole. Rom hat die Fähigkeit, die Kirche zu lenken, verloren. Die disziplinelle, die liturgische und die glaubensbezogene Fähigkeit. Alles ist auseinandergebrochen. Es ist dies nur meine Beobachtung als jemand, der sich im Innern und nahe bei diesen Mechanismen befindet und sich mit deren 200-jährigen Geschichte befasst hat. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis heute. Daher spreche ich heute ganz ruhig zu euch, denn ich verstehe das Drama des Propheten Jesaja. Dieses Drama findet heute statt. Und daher lese ich euch auch unsere Botschaft vor, die in ihrer Färbung den Worten Jesajas sehr ähnlich ist, nur dass sie noch dramatischer ist. Denn damals gab es nur 72 Eingeweihte, heute sind es 400.000. und dazu viel mehr Altäre, mehrere hunderttausend. Damals gab es nur einen, den in Jerusalem. Und damals gab es von denen, die die Vorhöfe zertrampelten, ein paar hundert, manchmal ein paar tausend. Heute sind es Millionen, zig Millionen, sogar hunderte Millionen. Wisst ihr, wie sehr Gott heute misshandelt wird? Ich ekel mich vor euch, sagt uns Gott. Hört damit auf. Mein Opfer ist für euch nicht von Nutzen, da ihr so voller Schande seid. Die unreinen Dinge, die ihr auf euren Altären zwischen meinen Leiden vergießt, vermischen sich mit meinem Blut. Ich sterbe beim Anblick eurer Abscheulichkeit und finde in niemandem Trost. Ihr verführt die Geringsten und werdet dafür leiden müssen. Jetzt versteht ihr, warum ihr nicht mehr niederzuknien braucht, warum man sich auf euch konzentriert, damit ihr zufrieden seid und applaudiert. Es kommt eine Charismatikerin und bringt die Kirche zum Schreien, wie in einem Fußballstadion. Aber darum geht es doch wohl nicht. Und ihr füllt die Gotteshäuser und schreit ebenfalls. Ihr ruft, Herr, komm. Darum geht es nicht. Das ist die amtliche Misshandlung Gottes. Aber die Priester haben nun genug abbekommen. Jetzt seid ihr dran. Schaut euch doch einmal an, was für Esel ihr seid. Wisst ihr denn nicht, dass jede heilige Messe für den Himmel und die Erde eine Erschütterung bedeutet? Worauf haben sich die Priester zur Zeit Jesajas konzentriert? Später auf das Essen. Auf die Opfergaben, auf das Fleisch und den Wein, denn damit haben sie ihre Familien unterhalten. Daniel, der zu Nebukadnezar gebracht worden war, hat nach dieser Erfahrung von Jerusalem, als ihn Kyros dazu verurteilte, den Löwen zum Fraß vorgeworfen zu werden, bewiesen, dass der Kult der Gottesgaben falsch ist. Er hat jenen Drachen niedergestreckt, der angeblich abends gekommen und die Opfergaben aufgefressen haben soll. Die erlesensten Speisen und Weine. Daniel, der Jude war, hatte bereits damit Erfahrung, denn er stammte aus einem elitären Geschlecht und kannte die Geheimnisse. Er war die rechte Hand des Königs, zuerst am Hofe Nebukadnezars, dann Balthasars, Darius und schließlich Kyros. Daniel muss ein Hai gewesen sein, dass es ihm später gelang, Kyros davon zu überzeugen, Geld für den Wiederaufbau des Heiligtums zu geben. Er gab ein Dekret aus, dass es keinen anderen Gott gebe, außer dem Gott Israels. Und Daniel bewies, dass nicht ein Gott die Opfergaben aß. Die erlesensten Speisen wurden in einen speziellen Opferraum gebracht und die Türen danach fest verschlossen. Aber Daniel kannte nach so vielen Jahren am Hofe alle kleinen Geheimnisse. Nachts ging er durch einen Geheimgang hinein und verstreute eine dünne Schicht Asche über den ganzen Boden. Am Morgen ließ ihn der König rufen und sprach, »Schau, mein Gott hat die Gaben aufgegessen.« Als sie hineingingen, war alles weg. Aber Daniel zeigte ihm die Fußspuren von Frauen, Kindern und Männern, die barfuß gingen, um keinen Lärm zu machen. »Schau dir mal an, wer das alles ist.« Gott gibt uns den Propheten Daniel, damit wir das Drama begreifen, in dem wir leben. Heute ist die heilige Messe dazu da, dich zufriedenzustellen. Wer bist du denn? Ein Nichts. Die heilige Messe bedeutet für den Himmel und die Erde eine Erschütterung. Hier vollzieht sich das Leiden Christi zur Rettung und Erquickung der Welt und nicht zu deiner Befriedigung oder zur Erfüllung deiner Emotionen. Es ist alles vertauscht. Hat dir die heilige Messe gefallen? In welcher Dimension? Sie ist dazu da, die Speicher der Kirche zu füllen. In den Seelen, für die Jesus leidet, vollzieht sich keine Veränderung, weil sie diese Gnade vergeuden. Sie gaffen passiv den Tod an. Wie viele Menschen denken denn über das Geheimnis der heiligen Messe nach? Wer kennt denn die Dimension der heiligen Messe? Niemand spendet Gott hier Trost oder Mitgefühl. Gott will dieses Opfer nicht. Also habt ihr von diesen Opfern auch nichts. Die Menschen sind wie Esel, die unter das Kreuz gestellt wurden. Und sie erhalten genauso viel wie die Esel für ein Verdienst, das dem der Esel gleicht. Aber wenn ihr während der heiligen Messe dem sterbenden Gott gegenüber gleichgültig werdet, zu Gaffern werdet und Gottes Leiden nicht mit durchlebt, dann fügt ihr Jesus Christus weitere Schmerzen zu. Durch eure Sünden, auch die gedanklichen, stellt ihr euch in die Reihe der Peiniger. Die meisten von euch sind in der heiligen Messe Peiniger und keine Gläubigen. Peiniger, die ihr den Erlöser pausenlos schlagt, weil ihr mit den Gedanken woanders seid, nichts versteht, ständig auf die Uhr schaut und euch in Gedanken mit tausend anderen Dingen beschäftigt, aus eurer Arbeit, eurer Werkstatt, eurer Küche. Wundert euch daher nicht, dass Gott im Heiligtum in Jerusalem seine Sachen gepackt hat. Was wird denn sein, wenn er seine Sachen in der katholischen Kirche packt? Eine Abscheulichkeit nach der anderen. Ihr aber werdet Tiere verehren. Deshalb sagt Pater Pio in seinen Erläuterungen des Geheimnisses der heiligen Messe, wenn man dem Kreuz so nah ist, muss man äußerst besonnen sein. Denn hier entscheidet sich das Schicksal der Welt. Weil wir der Liebe Gottes so nah sind, können wir sie so sehr verletzen. Niemand kann Gott mehr trösten oder dem Erlöser mehr Schmerzen zufügen als die Kirche. Also niemand anderes als du und ich. Wir können Gott trösten oder aber ihn pausenlos foltern. Denn niemand wurde näher an das Kreuz und den Erlöser herangelassen. Erinnert ihr euch, wie ich euch vor 3 Jahren angefleht habe? Habt Erbarmen mit mir. Kommt vor der Messe nicht mit irgendwelchen Angelegenheiten zu mir. Fasst mich nicht an. Denn sonst kann ich euch in der heiligen Messe nichts geben. Meistens kommt ihr mit persönlichen Problemen zu mir, die ich dann mit euch durchleide. Und dann bin ich, statt unter dem Kreuz zu stehen, in euch. In euren Berichten und Erlebnissen. Ihr seid glücklich, weil ihr etwas losgeworden seid. Aber ich kann euch dann nichts mehr geben. Möge euch Gott davor schützen, in dieser Zeit an mich heranzutreten. Diese Dinge sind viel zu bedeutsam. Niemand kann Gott mehr trösten, als dies die Kirche tut. Denn niemand wurde näher an das Kreuz und den Erlöser herangelassen als die Kirche. Ihr seid also Zeugen, wie sich vor unseren Augen, in unseren Gotteshäusern, in unseren Priestern und in uns selbst die dramatische Prophezeiung Jesajas erfüllt. Es erfüllt sich die Prophezeiung des heiligen Paulus an Timotheus, dass es zu einer abscheulichen Verwüstung und unwahrscheinlichen Apostasie der Kirche kommen muss. Was bedeutet Apostasie? Die Abkehr von Gott, Verrat. So einen perfekten Verrat an der Opferfeier der heiligen Messe hat es noch nicht gegeben. Alles wurde verdreht, angefangen vom Korporale, dem Kelch, dem Messbuch. Alles auf dem Altar wurde verändert. Selbst die Korporalien werden andersherum gefaltet. Nicht mehr nach innen, um die Partikel aufzufangen, sondern nach außen. Außerdem gab es ein kleines Kreuz auf einem der Felder. Das mittlere Feld wurde völlig verändert. Und zwar mit einem Schlag, damit es möglichst schnell in Vergessenheit gerate. Papst Benedikt XVI. Hat durch die Reaktivierung der Tridentinischen Messe vieles gerettet. Denn noch lebten ein paar Verrückte aus der vergangenen Epoche, die es weitergeben konnten. Nehemia konnte das heilige Buch in die Hand nehmen und es zeigen. Wascht euch, reinigt euch. Lasst ab von eurem üblen Treiben. Das sind die Worte des Propheten Jesaja. Zurzeit sind wir auf der Etappe, dass sündige Taten in der Kirche sakralisiert und euch Kraft des Kirchenrechts zur Nachahmung empfohlen werden. Denn was früher als eine schwere Sünde galt, ist heute gar keine mehr. So sehen die Veränderungen aus. Was früher der Verehrung Gottes galt, wird heute alles abgeschafft. Bei feiertagsbedingten langen Wochenenden erteilt fast jeder Bischof in Polen für den Freitag eine Dispens. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Auf den Rat des Propheten Jesaja wurde nicht gehört. Also erfüllt sich vor unseren Augen Maleachis Prophezeiung aus dem letzten Buch des Alten Testaments. Euren Unrat werde ich über euch ergießen. Ihr seid Zeugen, dass sich an diesem Tag alles über uns ergießen wird. Als die Historiker versuchten, die Zusammenarbeit der Priester mit der Staatssicherheit zu beurteilen und dabei in den Dokumenten auf ein Zehnfaches an anderweitigen Fällen stießen, gab es eine Anordnung. Befasst euch mit der Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit, aber lasst die moralischen Fälle außen vor. Schließlich leben sie noch. Lernt, Gutes zu tun. Sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Weisen Recht, tretet ein für die Witwen. Und wir haben das heutige Evangelium. Es hat mich aufgewühlt, womit Gott in der letzten Zeit mit mir kämpft. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wir lassen alles hinter uns. Gott verlangt von uns, dass wir unser Leben verlieren. Auf der geistigen Ebene versteht ihr das. Das Brandopfer. Ihr habt auf das Recht auf euer Leben verzichtet. Ihr habt euren eigenen Willen aufgegeben. Wenn wir also das Folgende annehmen, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, und einen Gerechten, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Propheten oder Gerechten erhalten. Dann erhalte ich, wenn ich deinen Willen erfülle und mich an deinen Beziehungen orientiere, höchstens auch deinen Lohn. Wenn ich deswegen nicht in den Himmel komme, weil ich in dieser Zeit hätte 1000 Menschen bekehren können. Aber ich habe mich auf diese eine Person, auf diese eine Sache konzentriert. Euch als meine Nächsten frage ich, versteht ihr, welchen Kampf ich seit ein paar Wochen führe? Wer seine Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Die Liebe Gottes ist besitzergreifend. Alles für ihn. Nicht nur äußerlich, auch im Innern, was er mir privat so wunderbar gezeigt hat. Wenn du jemandem einen Becher frisches Wasser gibst, weil er klein ist, bedeutet das, dass du von ihm nichts erhältst. Verstehst du? Du wirst von ihm nichts erhalten. Weil es ein Jünger ist. Amen, ich sage euch, du wirst gewiss nicht um deinen Lohn kommen. Im ersten Teil der Predigt habe ich euch ein Bild entworfen. Ich habe euch das Drama vorgestellt, weshalb unsere Opfer nicht angenommen werden. Die Kirche verliert ihren Schutz, denn sie hat keine Gnade mehr, weil sie das Opfer schlecht darbringt. Deshalb werden wir von allen Seiten so angegriffen. Was musste der Priester tun, um sich dem Rhythmus der Welt anzupassen? Er musste zuvor die Soutane abstreifen. Heute sehe ich die Ursache dafür, warum die Jungen und Eifrigen ständig die Soutane tragen wollten. Nein, dafür sind unsere Hände zu schmutzig. Und zweitens wollen wir unsere Hände weiterhin in dieses Blut tauchen. Aber die Soutane stört dabei ungemein. Ich möchte nun zu den Botschaften von Garabandal übergehen, über die wir schon einmal gesprochen haben. Aber seitdem ist ein halbes Jahr vergangen, und heute sehe ich die Mutter Gottes mit noch anderen Augen. Zudem hat mir Gott noch andere tiefe Einblicke gewährt, gestattet mir daher, dass ich noch einmal darüber spreche. Das Thema lautet: Die Mutter für die Endzeit. Erläuterung der Symbolik der Marienerscheinungen in San Sebastian de Garabandal. Diese Erscheinungen fanden vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil statt. Die Mutter Gottes zeigte uns in nur zwei Botschaften, dass die Eucharistie an erster Stelle stehen müsse, besucht das Allerheiligste Sakrament und kündigte ein großes, von Seiten der Geistlichkeit geschaffenes Drama im Innern der Kirche an, wobei sie Bischöfe und Kardinäle aufzählte. Darin lag eine der Ursachen dafür, dass der örtliche Bischof nicht daran glauben wollte, dass Bischöfe und Kardinäle die Kirche verraten würden. Es gibt in einem Video ein Interview mit ihm aus dem Jahr 1988, kurz vor seinem Tod, in welchem er noch einmal über die Erscheinungen von Garabandal spricht. Ich möchte euch von meinem Aufruf erzählen, der nicht verstanden wurde. Ich bin immer Mutter. Besonders in Augenblicken, in denen ihr Hilfe benötigt, bin ich Mutter. Deshalb wurde das Verhalten der Mutter Gottes in Garabandal nicht verstanden. Die Mutter Gottes ging in ein Haus, in dem ein Kranker lag. Sie ging dorthin, wo jemand im Sterben lag oder bereits gestorben war. Sie ging zu den Arbeitern aufs Feld, beim Heuen und Rechen. Sie kam zu den Kindern, die die Kühe hüteten. Sie war bei den täglichen Gebeten. Sie kam in die Kirche, wo die Menschen beteten. Später verbot man dann den Kindern, in die Kirche zu gehen. Aber da die Mutter Gottes mit den Kindern ging, galt das Verbot, die Kirche zu betreten, folglich auch für sie. Ich bin euch immer eine Mutter, aber besonders in Augenblicken, in denen ihr Hilfe benötigt. Das müsst ihr lernen, dass sie da ist, wenn es dir schlecht geht. Ich wünsche mir, dass sie mich in Augenblicken der Sorge, des Zwiespalts, der Verlorenheit und der Gefahr zu Hilfe ruft. Auch mitten in der Nacht bin ich Mutter. Die Mutter Gottes erschien dort den Kindern auch mitten in der Nacht, manchmal um 4 Uhr morgens. Egal, ob Regen oder Schnee, die Kinder liefen zu der Kiefer, wo die Mutter Gottes erschien, oder zu einem anderen festgelegten Ort. Auch mitten in der Nacht bin ich Mutter. Also zur Zeit der größten Gefahr, wenn du die größten inneren Kämpfe durchmachst. Ich freue mich daher, dass ihr die Medaillen um den Hals tragt, dass ihr den ritterlichen Rosenkranz lieben gelernt habt, dass eure Autos mit unseren Europafahnen mit dem Bild der Mutter Gottes in der Mitte beklebt sind. Sie muss bei jeder eurer Handlungen dabei sein. Denkt daran, auch mitten in der Nacht bin ich Mutter. Ich rufe die Mutter Gottes an. Mutter, komm der Kirche zu Hilfe. Welche Finsternis hat sich breit gemacht? Womit wurden wir betäubt? Ich bin die, die an der Wiege wacht und, wenn es das Weinen hört, gelaufen kommt, um ihr Kind zu beruhigen. Besonders nachts in Garabandal. Die meisten Ereignisse fanden nachts statt. Jene 2 Botschaften hat sie nach 22 Uhr mitgeteilt. Die 2. im Herbst in unglaublichem Regen, Schlamm und Kälte. Wir sind dorthin gefahren. Da, wo es früher nichts gab, stehen heute 3 Hotels. Die Häuser ähneln unseren Scheunen und Schobern. In solchen Häusern hielten unsere Väter das Vieh oder lagerten das Korn. Dort habe ich gesehen, welche Armut in Spanien herrscht. Heute verstehe ich, dass es in Spanien ein paar tausend verlassene Orte und Dörfer gibt. Die Menschen sind geflohen. Nichts außer Fels und Leere. Dort in Garabandal gibt es nur ein paar Felder. Ihr müsstet einmal die Dornenbüsche sehen. Durch unseren Schlehdorn kommt man durch, aber gegen das Dornengestrüpp da unten habt ihr keine Chance. Allein die Mutter Gottes kann einen hindurchführen. Ich wache besonders nachts, wenn die Welt böse und feindselig erscheint. Durch meine mütterliche Fürsorge bin ich bei euch. Deshalb fanden die meisten Erscheinungen nachts statt. Die Menschen sind sich heute nicht bewusst, welche Nachtschwärze unsere Zivilisation eingehüllt hat, obwohl die Sonne scheint. Es herrscht eine unglaubliche Finsternis. Durch meine mütterliche Fürsorge bin ich bei euch. Jene 2 Jahre lang kamen die Mutter Gottes und die Heiligen mit vielen Botschaften über die Mutter Gottes. Welche Methodik wendet Gott an, um uns vorzubereiten? Jede Fahrt, jedes Werk, das er durch uns niederschreiben will, wird zuvor von ihm perfekt vorbereitet. Über Maria soll es ein Symposion geben. 100 Predigten hatten es werden sollen. Nun sind es bereits 200. Und auf jeden Fall ein Buch. Der Titel wird sie aufrütteln. Die Kontemplation Mariens. Wir können uns nur verneigen, auf die Knie fallen und die Botschaften annehmen oder eben auch nicht. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist einfach und offensichtlich. Unsere Mutter ist immer Mutter. In Augenblicken, in denen wir am dringendsten Hilfe benötigen. Und besonders mitten in der Nacht ist sie Mutter. Ich möchte euch zeigen, dass, was immer auch um euch herum geschehen mag, es egal ist, wie dunkel und gefährlich es ist. In der vergangenen Woche hätte ich beinahe nicht geglaubt, dass es um mich herum bereits so dunkel und gefährlich geworden ist. Das war wirklich hart an der Grenze. Satan liegt sehr daran, uns in die Hoffnungslosigkeit zu führen, zu zeigen, dass es in dieser Finsternis niemanden mehr gibt. Aber es gibt die heilige Jungfrau. In dieser gewaltigen Finsternis, Ratlosigkeit der Mächtigen, Unfähigkeit, irgendetwas in der Kirche und der Welt oder auch nur bei uns in Polen zu bewegen, führt sie uns an der Hand. Wir müssen ihr folgen. Sie sagt uns, es genügt, dass ihr meiner Stimme folgt, dann wird euch kein Leid geschehen. Deshalb bleibt uns nur die Mutter Gottes. Heute, da es nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche so finster und gefährlich ist. Jede meiner Interventionen in der Welt gibt euch Hinweise und Antworten auf die Fragen, die euch quälen. Die Mutter Gottes hält eine unglaubliche Katechese. Die tiefstgehenden Äußerungen der Mutter Gottes über die Welt und die Kirche findet ihr in dem Buch von Stefano Gobi. Die Mutter Gottes an die Priester, ihre vielgeliebten Söhne. Einige Teile werdet ihr vielleicht nicht verstehen, da ihr keine Priester seid. Um die Mutter Gottes zu verstehen, muss man die Kirche verstehen. Aber das meiste wird euch von Nutzen sein. Diejenigen, die gerade erst in den Kampf eingetreten sind, werden kaum glauben können, was die Mutter Gottes sagt. Wie kann das alles sein? Was für Freimaurer? Was für Verbindungen? Als Antwort auf die 10 Gebote Gottes hat die Welt 10 Gegengebote geschaffen? Unmöglich. Zu den 5 Kirchengeboten gibt es 5 Gegengebote? Was bahnt sich denn da an? Neben den 7 Gaben des Heiligen Geistes gibt es 7 Möglichkeiten der Zerstörung? Herr Pfarrer, Sie haben wohl zu viele amerikanische Spielfilme gesehen. Garabandal ist eure Landkarte für diese Zeit. Ich erinnere noch einmal daran. Vor euch steht die Mutter Gottes als Mutter für die Endzeit. Garabandal ist die Auslegung der Endzeit. Ich zeige euch, wie ihr leben müsst, um mich in den Wirren dieses Jahrhunderts wiederzufinden und den Glauben nicht zu verlieren. Daher lautet eine der ersten Empfehlungen: Besucht das Allerheiligste Sakrament. Das ist das Wichtigste. Besucht das Allerheiligste Sakrament. Was wurde denn seit Garabandal in der Kirche eingeführt? Gleich nach der Heiligen Messe werden die Kirchen geschlossen. Versteht ihr? Gleich nach der Heiligen Messe werden die Kirchen geschlossen. Besucht das Allerheiligste Sakrament. Ich zeige euch, wie ihr leben müsst, um mich in den Wirren dieses Jahrhunderts wiederzufinden und den Glauben nicht zu verlieren. Das 20. Jahrhundert ist die Krönung des Chaos, insbesondere in der Kirche. Alles soll verändert werden. Nichts ist von Dauer. Individueller und subjektiver Kreationismus bis an die Grenzen der Dummheit und manchmal auch Dreistigkeit. Denn das darf beim Altar des Herrn ohnehin nicht verteidigt werden. Um den Glauben nicht zu verlieren. Wir alle wissen heute genau, dass die Theologen im Westen den Begriff des Todes Gottes geschaffen haben. Reine Häresie, die reine Verhöhnung Gottes von Seiten der Menschen der Kirche. Ihr seid Zeugen einer amtlichen Apostasie. Der Mechanismus zur Formung der Seele, wie er heute in der Kirche praktiziert wird, hat dazu geführt, dass wir nur noch mit Hilfe der Eltern in der Lage sind, die Kinder bis zur Firmung in der Kirche zu halten, indem wir mit Unterschriften, Zwang und ähnlichen Mitteln arbeiten. Und danach? Diese Methode ist also völlig krank. Hinzu kommt der Relativismus. Du lebst und glaubst, was du fühlst. Naturalismus. Dass alles von dir abhängt, von der Natur, aber nicht von der Gnade Gottes. Seht ihr, was geschehen muss? Da muss Gott in dir sterben. Ich bitte euch um volles Vertrauen in meine mütterliche Liebe und Fürsorge für euch. Das habe ich euch in den vorangegangenen Predigten gezeigt. Wenn ich euch führe und glaubt mir, es ist so, dann braucht ihr weder Finsternis noch schweren Weg, noch die Gefahren, die euch erwarten, zu fürchten. Es ist unfassbar, dass ich in den vergangenen 2 Wochen so sehr erschüttert wurde. Denn bevor diese Einsiedelei entstand, gab es hier nichts. Zuerst kam die Figur der Mutter Gottes, die dort unter dem Baum stand. Sonst gab es hier nichts außer Moor und Wald. 2 Wochen lang habe ich unglaublich freie Worte gesprochen. Nur durch mangelndes Vertrauen. Schließlich haben wir hier die Mutter Gottes. Ich hatte noch keine Pläne, aber gab alles in ihre Hände. Mein Herz war gar nicht so eng mit diesen Feldern, mit diesem Ort verbunden wie heute. Kein Sturm kann euch von mir trennen, denn ich bin euch eine Mutter. Je gefährlicher es um euch herum wird, desto stärker werdet ihr meine Gegenwart spüren.